Überraschenderweise ist es eine Adventspredigt geworden. Was für eine Überraschung, ja? Ich habe leider nicht, also ich habe das Konzept bekommen, ich habe es mir auch angeschaut. Ich habe aber ehrlich gesagt andere Gedanken auf meinem Herzen und ich habe ja extra nochmal nachgefragt, ob das auch in Ordnung ist. Und jetzt habe ich das gemacht, aber es ist eine Adventspredigt. Ich überschreibe sie mal mit Gedanken zum Advent, Corona und den ganzen Rest. Kommt auch noch. Genau, ich habe eine Bibelstelle, die ich am Anfang vorlese. Alles andere ist dann eher so Hinweis auf. Interessanterweise bin ich auch gerade bei meiner persönlichen Bibellese genau an dieser Stelle. Ihr dürft dann gleich raten. Ich beziehe euch jetzt interaktiv damit ein, wo steht: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und dann später noch, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist deine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Amen. So. Und jetzt, wer traut sich? Wo steht's? Irgendein Prophet. Das ist schon gut. Jesaja. Jesaja 9. Ja. Jesaja 9, 1 und dann die Verse 5 bis 6. Wer schon mal auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt war, ja, der kennt es auch. Das ist nämlich der Einführungsprolog vom Christkind. Finde ich witzig, ein Sohn ist uns gegeben und dann kommt so ein blondes Mädel da oben. Aber das nur am Rande. Was hat das jetzt groß mit Advent zu tun? Advent bedeutet Ankunft, eigentlich Ankunft Christi. Und das feiern wir normalerweise auch, ja. Und diese Stelle weist ja schon darauf hin, was Gott machen wird. Und jetzt kommt die zweite Frage, jetzt wird es richtig interessant. Wann hat denn Jesaja ungefähr gelebt? Wann hat er denn das gesagt? Mindestens 400, 500, 600, bietet jemand mehr? Na, ungefähr 723 Jahre vorher. Ungefähr 700 Jahre, ja. Ist eigentlich völlig wurscht, ob das 600 Jahre oder 700 Jahre sind. Es ist einfach eine lange Zeit. Und jetzt kommt dann die nächste Frage, ja. Jetzt habe ich ja blöderweise noch ein Geschichtsstudium auch hinter mich gebracht in der Zwischenzeit. Was ist denn da eigentlich passiert? Also zu der Zeit, wo Jesaja das sagt, gibt es in Juda ein Königtum mit einem König, einem Nachkommen von David. Und die haben einen eigenen Staat, die haben eine eigene Nation. Ja? Und dann sagt Jesaja das. Und er verweist dann nochmal auf die Nachkommenschaft von David auch hin. Ja, auf diesen König, der kommen soll, der dann alles richtig macht, der dann praktisch der verheißene Retter für das Ganze ist. Und was ist danach passiert? Das Exil ist passiert, genau, Juda ist untergegangen. Babylon, ja, ist das Exil. Was kam da noch? Noch was? Die Perser waren danach noch ein bisschen. Dann kam Alexander der Große und die Nachfolgereiche. Ja. Und irgendwann kamen die Römer, dann kam auch Asterix und Obelix. Ne? Aber dann, also es war nicht so, dass es irgendwie gleich da war. Überhaupt nicht. Ja, die ganzen Propheten im Alten Testament sind ja wie Schauende über die Zeit hinweg und sehen in eine weite, weite Ferne. 700 Jahre. Jetzt können wir mal kurz zurückrechnen, was hier vor 700 Jahren war. Also hier speziell war wahrscheinlich Wald und sonst nichts. Ja, aber was das für ein Gebiet war und wie es da aussah vor 700 Jahren. Ja, das ist eine ewig lange Zeit. Das ist elendig lang. Wir feiern jetzt 4 Wochen Advent. Ja, und die kleinen Kinder, also die hier hinten nicht, die sind alle schon alt genug, aber so die Kleinen, die können es dann kaum erwarten. Für die ist das echt noch so, dieses Aushalten der Dauer. Und wie ist das 700 Jahre lang, das zu sehen oder über 700 Jahre zu sehen? Und Jesaja hat es ja auch nicht gewusst. Ja, Jesaja hat es ja nicht gesehen. Ach, naja, klar, also Leute in 700 Jahren, 3 Monate und 5 Tage und in 8 Stunden dann. Ja, da jeder die Uhr danach stellen konnte. Wir feiern heute ein spezielles Fest. Aber das zeigt ja auch vor allem eins, aus meiner Sicht, Gott vergisst seine Zusagen nicht. Das hat sich jetzt sogar gereimt. Aber das ist doch wichtig. Obwohl es 700 Jahre gedauert hat oder ein bisschen länger, hat Gott seine Zusagen nicht vergessen. Eigentlich könnten wir noch weiter zurückgehen. Wir können eigentlich in den ersten Mose schauen, bei dem Sündenfall. Wenn Gott dann mit der Schlange abrechnet und dann sagt er, und er wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihm in die Ferse beißen und er wird dir auf den Kopf treten. Ja? Selbst wenn wir jetzt irgendwie uns geschichtswissenschaftlich annähern und sagen, naja, aber es wurde ja erst 2000 Jahre vor Christus aufgeschrieben und da hat es einer eingefügt, dann sind es immer noch 2000 Jahre, wo von Anfang an jemand wichtig war zu sagen und nochmal darauf hinzuweisen und Gott, der praktisch von Anfang an schon einen Plan hatte, was er machen wird, dass es nicht so bleiben wird, dass es, wo schiefgegangen ist, kommt sofort die Prophezeiung mit rein. Ja? Und was für ein Durchhaltevermögen, was für ein Durchhaltevermögen. Es passt dann auch zum Advent, dass er in der dunklen Jahreszeit liegt und dass jetzt mal plus minus ein paar Tage Weihnachten und der Heiligabend auch der kürzeste Tag im Jahr ist. Ja, weil der Advent ist ja auch dieses Warten und dieses Ausharren in der Dunkelheit. Und auch das sieht man ja. Deswegen, was danach passiert ist, war eben nicht schön. Ja, es war ermüdend. Die haben ihr Königtum verloren. Das ist alles untergegangen. Der Tempel wurde zerstört. Ja, das zentrale Identifikationsmedium des ganzen Volkes, woran die sich festgemacht haben, das war dann kaputt. Die wurden verschleppt. Ja, in alle Herren Länder nach Babylon. Ja, Babylon ganz weit weg, über den Jordan. Und deswegen auch das passt, ja, dass der Advent, diese Wartezeit in der Dunkelheit liegt. Und ich glaube, wir gehen da ich gehe da oft drüber weg. Ja, Dunkelheit ist dann eher so, heute passt es ja, jetzt hat es auch noch geschneit, so bei 2 Grad und Regen ist es immer besonders nett. Aber es ist ja auch in unserem Leben so, und jetzt kommt der Gedanke auch schon mal mit Corona rein. Es ist ermüdend. Es ist auch heute ermüdend, hier zu leben. Ja, sind wir nicht verschleppt und wir haben keinen Tempel, der irgendwie zerstört wird. Und trotzdem merke ich nach, was haben wir jetzt, fast 2 Jahre? Es ist ermüdend. Ja, und es schaut nicht alles toll aus. Und dann schaust du in die Zeitung rein, egal in welches Medium, ja, und es ist nur schlechte Nachrichten, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Und wenn einem sonst nichts einfällt, dann kommt noch irgendeine Meldung, dass in Rumänien ein Bus gegen den Baum gefahren ist. Mit 30 Toten. Ja? Oder in China irgendwas passiert ist. Oder in Südamerika irgendwas passiert ist. Und es ist so dunkel. Und ich glaube, wir müssen es auch mal zulassen und sagen und anerkennen, dass es erstmal so ist. Es ist halt so. Es ist nicht alles Licht und Freude und man kann es sich besinnlich machen, ja, hügelig, ja, das war vor 2 Jahren oder so oder vor 3, das Modewort, schön zu Hause mit einer Decke und einem Glühwein und dann kannst du die Plätzchen ausbacken, das ist eigentlich ganz gemütlich. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht schon auch darum anzuerkennen, dass es dunkel ist. Ja, man muss es sich nicht schlecht reden, aber man muss es auch mal stehen lassen, dass es anstrengend ist. Und wenn die Corona-Pandemie mir eins klargemacht hat in letzter Zeit ist, es ist deswegen so anstrengend, weil es uns alle betrifft. Alle, alle, alle. Jetzt sitzen wir hier alle, also ich jetzt nicht im Moment, aber ihr sitzt schön hier mit Gesichtsmasken rum. Wir sitzen alle auf Abstand. Du kannst jeden Tag die neuen Zahlen anschauen und es ist zum Verzweifeln, es ist zum Kürrewerden. Und jeder ist davon betroffen, das heißt, jeder musste sich und muss sich damit auseinandersetzen, egal wie die Entscheidung ausgefallen ist. Jeder hat eine Seite bezogen und wirft der anderen Seite vor, na, ihr seid Deppen, ihr habt es halt nicht kapiert. Ja? Und das ist ermüdend. Und das ist so spaltend. Und das ist Dunkelheit. Das ist auch mit Dunkelheit. Und dann diesen Gedanken oder diesen Spruch auch von Jesaja zu sehen und dann zu sehen, Advent hat eben auch was mit Festhalten an den Zusagen zu tun. Ja, hat was damit zu tun, dass die Hoffnung, die Gott an Weihnachten gebracht hat, nicht vorbei ist, sondern gerade weil es erkennbar dunkel ist, ist es umso wichtiger, dass wir an diesen Zusagen festhalten. Und wenn es 700 Jahre dauert, dann wird es 700 Jahre dauern. Und wir wissen es einfach nicht. Die Leute damals wussten es nicht und wir wissen es auch nicht. Advent ist Glauben und Glauben leben. Und zwar genau, wenn es sich auch mal nicht so anfühlt. Es ist immer einfach, wenn du auf einer christlichen Konferenz bist oder wenn der Heilige Geist gerade voll in deiner Gemeinde oder bei dir gefallen ist und du liegst am Boden und alles ist super geil, ja, und alles ist peachy und super Job und im Lotto gewonnen und sonst irgendwas. Das ist einfach. Das ist einfach. Also es tut mir leid, dass ich heute keine so nette, aufbauende, lustige Predigt habe. Ich glaube, ich habe heute ein paar echte Knochen und Schwarzbrot mitgebracht. Ja. Aber das ist der Weg, den Gott uns mitgegeben hat. Das ist der Weg und das ist auch ein wichtiger Aspekt, habe ich gemerkt, dass das Leben mit Gott eben beides beinhaltet. Es hat diese, Gott tritt aus dem Dunkeln und spricht uns an, jeden persönlich oder uns als Gemeinschaft und macht zack und bumm und dann Feuer vom Himmel, keine Ahnung, das Meer teilt sich, die Wachteln fallen vom Himmel, alles super. Ja, das ist der eine Aspekt. Ich glaube, den Aspekt, den wir immer vergessen, ist, dass es eben genau auch dieses Advent-Ding ist, dieses lange, 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 ganz lange, manchmal nichts. Die Bibel, die Geschichten, die drin geschrieben sind, die sind so komprimiert. Ja? Lest euch mal diese Geschichten durch und werdet euch mal bewusst, was das teilweise heißt, was da passiert ist. Ich habe nochmal ein Beispiel, Abraham, ja, kriegt er von Gott so die Zusage, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und ich ziehe jetzt aus deinem Land und ich mache dich zum Vater des Glaubens, ja, und eine Riesennation und mehr Nachkommen als Sterne im Himmel und lauter so Zeug. Hat Gott zu ihm gesagt. So, nächste Frage, wie alt war er da? Nein. Da war er ungefähr 75. Und wann kam das Kind? Genau, mit 100. Ja, 25 Jahre. 25 Jahre. Und da gibt es ein paar Sachen zwischendrin, wo Gott gekommen ist und wo nochmal berichtet wird, was da passiert ist. Ganz prägnante Sachen. Aber die ganze Zeit dazwischen, die ganzen Jahre, jeden Tag. Was hat er da gemacht? Eigentlich hat er doch nicht, da wird nichts davon berichtet. Aber letztendlich, was man immer, wenn Gott dann wieder kommt, sieht, ist, er hat trotzdem daran festgehalten, sonst hätte er das nicht ausgehalten, sonst wäre irgendwas anders gelaufen. Ja? Aber er hat einfach sein Leben gelebt. Anderes Beispiel, Josef, als sie ihn in den Brunnen geschmissen haben, ja, und dann schön verkauft. Danke, liebe Geschwister, ja, super, super Aktion. Und dann lief erstmal nichts. Dann hat er sich hochgearbeitet, dann wurde er verraten, dann ist er in den Knast gekommen. Dann hat Gott wieder durch Träume ihm die Traumdeutung gegeben mit dem Mundschenk und dem Bäcker vom Pharao. Und dann haben sie ihn mal wieder vergessen. Nochmal 2 Jahre. Macht er nichts. So ein ägyptischer Knast ist sicher total lustig. Ja, wie so eine Ferienanlage. Er hat trotzdem festgehalten. Ja. Also Paulus, wir wissen nicht, was er gemacht hat die ganzen Jahre zwischendrin, aber so manchmal klingt es ja an. Der hat einfach dann normal gearbeitet. Der ist in die Städte gegangen, hat ganz normal Gemeinde gebaut, steht nicht drin, dass es immer super peachy und lustig war. Das ist die Dauer. Das ist die Dauer und plötzlich kommt vielleicht wieder Gott nach seiner Zeit, nach seinem Plan und spricht rein. Und unser Glaube, das, was von uns gefordert ist, ist doch auch dieses, das mit aushalten, daran festhalten. Wenn Gott etwas gesagt hat, wenn Gott dir und mir und uns etwas zugesagt hat, dann wird es passieren. Wenn Gott uns etwas zugesagt hat, dann wird er es machen. Und das sehe ich in den Geschichten in der Bibel. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, wenn ich diese erste Prophezeiung nehme, dann hat er sich halt 2.000 bis 3.000 Jahre Zeit gelassen oder 5.000 oder 10.000. Aber er hat immer darauf zugearbeitet. Das ist mal Durchhaltevermögen. Ja? Das ist mal durchziehen bis zum Schluss. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich das jetzt geändert hat. Und egal, wie es hier ausschaut, ja, und mich hat die Hysterie auch ein bisschen gelangweilt, ja, so zwischendrin. Und zwar auch, ehrlich gesagt, teilweise von meinen Brüdern und Schwestern hier in christlichen Gemeinden. Ja, jetzt ist es soweit, oh mein Gott, und jetzt geht die Welt unter und morgen ist dann alles vorbei. Also erstens ist doch keine Überraschung. Gott hat doch gesagt, er kommt wieder. Und zweitens habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum sollte das jetzt irgendetwas ändern? Was ist denn der Punkt? Warum sollte das jetzt irgendetwas ändern? Gott hat uns das gesagt und wenn es so ist, dann wird es so sein. Und wenn es nicht so ist, dann dauert es halt noch 10.000 Jahre. Ich habe keine Ahnung. Ja? Aber dieses plötzlich aufspringen und panisch werden, ich habe es nicht ganz verstanden. Und das ist genau ein zweiter Aspekt vom Advent, den ich ehrlich gesagt so noch nie wirklich bei irgendwelchen, auch in der evangelischen Kirche oder bei den Katholiken oder bei uns so nicht mitbekommen habe, ist, dass Advent genau auch dieser Hinweis und dieses Feiern und dieses Erwarten der zweiten Wiederkunft ist. Wir freuen uns also nicht nur, dass Jesus jetzt an Weihnachten das erste Mal gekommen ist und dass Gott Mensch geworden ist und seinen Siegeslauf dann offenbar angefangen hat, sondern auch dieses Erinnern und weiter ausharren und weiter hoffen auf das große Wiederkommen am Ende der Zeit. Wenn wir den ganzen Quatsch hier einfach dann auch hinter uns gebracht haben. Und das heißt, wir leben praktisch permanent im Advent. In der Erwartung, dass Gott uns heimholt und dass dann alles endgültig gut wird und endgültig vorbei ist. Und wie gesagt, ist mir in den letzten eineinhalb Jahren so bewusst geworden, es ist halt jetzt nicht gut. Und selbst wenn man natürlich historisch da vorsichtig sein sollte, ja, und wenn ich auch genug Leute schon darauf hingewiesen habe, dass das jetzt nicht die schlimmsten Zeiten aller Zeiten waren, die wir gerade erleben, subjektiv sind wir jetzt betroffen. Und es ist einfach bitter und schwierig, das auszuhalten. Und die Nerven liegen immer blanker und es ist halt einfach ultra anstrengend. Ja? Corona, dann hast du noch die Klimakrise, dann hast du irgendwelche russische Truppen oder auch nicht, die an der ukrainischen Grenze aufmarschieren, dann hast du noch das Ganze im Nahen Osten, das Ganze grundsätzlich Schlechte und Üble. Und ich merke so, und deswegen habe ich das vorhin gesagt, jetzt 29 Jahre bin ich mit Gott unterwegs, dass das einem schon den Glauben und auch den Nerv rauben kann. Und dass es wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist, nicht den Glauben zu verlieren, wenn man sich das anschaut und wenn man überflutet wird von diesen Informationen jeden Tag. Jeden Tag. Und es ist so einfach, bitter zu werden und zu sagen, ihr Idioten, jetzt macht's halt endlich richtig. Jetzt hört halt, ich hab's doch erkannt, jetzt hört mir halt endlich mal zu, jetzt haltet euch ans Konzept und dann sind wir jetzt endlich draußen. Es ist ermüdend. Und es ist auch teilweise einfach nicht gut. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der schwierigste Teil. Ich weiß nicht, ob euch Theodizee-Frage was sagt. Ja, das ist die Frage nach dem Leid an und für sich. Und zwar Leid, das sich nicht aufklärt und das nicht gut wird und wo wir keinen Grund kennen. Plötzlich, ja, das ist alles schön, wenn es passiert. Und wenn Gott jemand dann die Erkenntnis schenkt, warum er irgendeine Scheiße durchmachen musste, ist es super. Aber es gibt Sachen, die werden wir hier nicht erkennen. Und es gibt Sachen, da kannst du nichts dazu sagen. Was willst du denn sagen? Wir standen neulich bei uns am Friedhof bei irgendeinem Gottesdienst, war draußen vor der Kirche, hatte Posaunenchor gespielt. Ja, ist halt der Friedhof schön um die Kirche rum. Wir standen bei einem Grab vom kleinen Tim. Der ist 18 Stunden geworden. 18 Stunden. Was willst du denn da sagen? Wie willst du denn das erklären? Es gibt nichts da zu erklären. Ja? Und auch da nochmal, ja, sowas zu ignorieren oder sowas billig zu überspielen, das ist kindisch. Und das wird Gott überhaupt nicht gerecht. Und das ist naiv ohne Ende. Über sowas drüber wegzugehen und dann mit einer plumpen christlichen Antwort so Leuten zu kommen. Und dass die dann keinen Bock mehr darauf haben, ja? Wenn sie glauben, Gott ist so. Das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr Worthaus kennt vom Sigi Zimmer. Könnt ihr euch gerne anhören. Der ist etwas ausführlicher. War auch mal auf Freakstock eine Predigt. Die finde ich super. Und wir sehen das gleich auch in der Bibel übrigens. Da gibt es genau das Gleiche. Was ist denn mit Hiob? Hiob, der große Leidende. Ja, und klar kann man sagen, naja, sind wir mal ehrlich, danach hat er doppelt so viele Kinder gehabt, ja, und doppelt so viel Zeug, mit dem er rumschmeißen konnte. Ja, alles schön und gut, aber seine ersten Kinder waren es nicht. Und er saß auf seinem Scherbenhaufen. Ja, und musste sich dann von seinen Freunden noch blöde, blöde Kommentare anhören. Es gibt einfach Sachen, die sind jetzt nicht gut. Und deswegen warten wir auch auf die zweite Wiederkunft. Ja, umso dringender eigentlich. Jeremia finde ich auch total Hammer. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gelesen hat, auch gerade die Klagelieder. Super geil. Wer sagt schon Gott ins Gesicht? Danke, dass du mich losgeschickt hast und meine Zähne hast auf Kies beißen lassen. Und als ich dir den Rücken zugedreht habe, hast du mir mit dem Pfeil hinten reingeschossen. Und als ich noch nicht ganz unten war, hast du nochmal nachgetreten. Halleluja. Das ist mal Glaube. Das ist, was jeder von uns will, ne? Von Gott. Und dann sagt er natürlich, ja, aber deine Gnade ist jeden Tag neu. Und trotzdem ist mein Teil des Herrn. Aber wenn ihr euch mal durchliest, was der für eine Lebensgeschichte hatte. Der hat seinem Volk Jahrzehnte keine andere Botschaft mitgegeben von Gott als, kehrt um, macht das. Was haben sie gemacht? Genau das Gegenteil. Ja, nee, geht nicht raus. Was haben sie gemacht? Sie sind rausgegangen. Nee, bleibt drin, sind sie wieder rausgegangen. Nee, kommt rein, haben sie wieder genau das Gegenteil gemacht. Am schlimmsten finde ich ganz zum Schluss, als das Volk eigentlich weggeführt war ins Exil, ja, kommen sie zu Jeremia, das finde ich eine der besten Stellen, kommen sie zu Jeremia und fragen, okay, Jeremia, wir haben es kapiert. Also, tut uns echt leid, aber jetzt frag doch den Herrn, was wir machen sollen. Sollen wir hier bleiben oder sollen wir nach Ägypten ziehen? Befrag du Gott für uns und was du sagen wirst, das werden wir tun. Ja, dann geht er hin und dann sagt Gott, bleibt im Land, das wird alles gut. Und sie sagen, nee, das stimmt nicht und gehen nach Ägypten. Und Jeremia geht mit und dort stirbt er. Wie bitter. Ja? Oder wenn man sich die Psalmen anschaut. Und ich weiß auch nicht, warum wir da manchmal so ein Problem haben. Diese ganze Klage, die da rauskommt. Dieser ganze, Wut, Zorn, Enttäuschung. Da steht da alles drin. Und wir dürfen das tun. Und wenn wir die Sprache sprechen würden, in der die Bibel eigentlich geschrieben ist, wüssten wir auch, dass es manchmal schon sehr weich gespült ist, was wir da lesen. In der Übersetzung. Ja, kann man ja nicht sagen, Scheiße in der Bibel drin schreiben, schon hart. Aber genauso steht's drin. Da stehen so derbe Sachen drin. Richtig, richtig derbe, weil es einfach so ist. Und das dürfen wir auch zulassen. Und das ist halt manchmal so. Und das können wir bei Hiob und Jeremia und in den Psalmen lernen, dass Gott es doch aushält mit uns zusammen. Diese Klage, dieses nicht damit umgehen können, dieses am Rand sein. Und genau das ist nötig im Advent, dass wir uns nach Gott ausstrecken, an seine Zusagen uns erinnern. Er ist doch der Gleiche, der gesagt hat, ich bin für dich da. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vom Süden werde ich sagen, halte nicht zurück und vom Norden gib her. Ja, vom Osten und vom Westen werde ich das alles sammeln. Ich habe dich je und je geliebt. Wenn du das Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Wenn du das Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken. Das sind doch alles auch Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Jesus dann, ich gehe hin zum Vater, um euch die Wohnung zu bereiten. Und ich sende euch den Beistand, den Heiligen Geist, den Tröster, den Ermahner. Und das ist auch wichtig für diese Zielfrage, was uns bleibt. Sind genau diese Dinge, die Klage, dass wir damit zu Gott kommen können, dass er es mit uns aushält und am Ende der Zeit, dass das hier nicht alles ist. Und das merke ich bei mir selber, dass ich das nicht verstanden habe. Sonst würde ich damit anders umgehen. Das habe ich nicht verstanden, dass das hier nicht alles ist. Und das zeigt, wie sehr ich mich dann hier an dieses alles klammer und hoffe, dass es doch gut wird. Und das ist, jetzt muss es aber doch kommen, Jesus, sei halt nicht so. Das mach halt. Ja? Aber das ist es nicht. Das hier ist nicht alles und das wird auch nie alles sein. Und in den Zeiten, wenn wir das vielleicht bewusster haben, ja, auch jetzt lädt die Jahreszeit da sehr dazu ein, wenn es um 4 schon wieder langsam dunkel wird und alles auf uns einkracht und sowieso alles trist und grau ist, dann ist eben unser Glaube gefragt. Und vielleicht genau dann, wenn Gott sich nicht jeden Tag so aktiv bei uns zeigt oder wir es nicht mitkriegen und nicht jeden Tag in Leuchtbuchstaben auf dem Himmel steht, ich hab dich hier und wie geliebt, ja, und wir immer so ein super heiliges Gefühl haben. Und da muss man auch mal sagen, ja, das ist auch normal. Gott hat nirgends gesagt, dass er uns jeden Tag auf Droge setzt und dass wir hier mit dem Pferdekuchengesicht durch das Leben hopsen. Das hat er nicht gesagt. Und ich merke immer mehr nach all den Jahren, die ich mit Gott unterwegs bin, ja, es wird mich alles kosten. Es kostet mich alles und es wird mich alles kosten. Kann man bei mir sagen, selber schuld. Ich war mal auf einer Freizeit, ja, mit 17 oder sowas. Da hatte ich auch so eine Predigt, ja, was man von Gott halt alles fordern kann. Und ich habe natürlich schon zu Gott gesagt, ich will alles, alles, egal was es kostet. Mach, ist mir alles wurscht. Natürlich will ich den vollen Topf haben, ja. Nicht nur so ein bisschen Heilsgewissheit. Aber trotzdem, für jeden, der sich auf den Weg macht mit Gott, das wird alles kosten, weil Gott uns eben nicht lassen wird. Weil er doch an uns interessiert ist, an unserem Herzen. Weil er uns doch rauslösen will, jetzt schon. Dieses, es ist schon da, aber noch nicht, es muss noch werden. Und das ist halt dieser Weg. Ja, dieser Weg, der manchmal lang ist und zäh ist. Und ich merke langsam mit dem Alter, wie ermüdend das sein kann. Wie ermüdend es ist. Und wenn du 2 Jahre irgendwie Christ bist, ja, oder wenn du jung bist, dann ist mir das mir nie aufgefallen. Ja, es ist immer was Neues und immer geht's voran und bam, tschakka, und jetzt endlich, die ganzen Idioten vor uns haben es alle nicht geschnallt und jetzt endlich, Halleluja, jetzt sind wir da aus dem Weg. Endlich läuft's. Ja, und kaum ist man mal 20 Jahre älter, stellt man fest, es ist doch ganz schön anstrengend und ganz schön lang. Ich habe mal zu Gott immer gesagt, ey Gott, also ich mache alles, aber bitte, ja, lass es nicht so lange dauern wie bei Mose. Ja, Mose mit 40 aus Ägypten geflohen, 40 Jahre in der Wüste rumgesessen und Schafe gehütet und dann nochmal 40 Jahre Berufung, das ist ja okay, aber 40 Jahre hinter Schafen herlaufen, 40 Jahre jeden Tag aufstehen und halt seinen Job machen. Ich habe mir gedacht, ey, 40 Jahre, Gott, das muss schon ein bisschen schneller gehen, ne? So inzwischen denke ich mir, hoffentlich sind es nur 40 Jahre und nicht noch länger. Und das ist normal. Wie gesagt, schaut euch mal wirklich, lest mal bewusst die Lücken mit und spürt mal die Dauer, die in den Texten verborgen ist. Bevor das nächste kommt und plötzlich geschah es. Oder es geschah. Dann passiert wieder irgendwas, ja? Aber die Dauer dazwischen. Auch David zum Beispiel, ja, wie lange der rumgezogen ist und seinen Job gemacht hat, ja, als Anführer von so einem Haufen. Und er hatte schon lange, lange, lange seine Berufung und seine Salbung und das war alles eigentlich in trockenen Tüchern. Und Jahrzehnte ist er rumgezogen. Jahrzehnte hat er daran festgehalten und hat sich nicht kirre machen lassen. Unser Glaube ist da gefragt. Unser Glaube im Advent ist gefragt. Und was heißt das? Was heißt das, dass unser Glauben gefragt ist? Und da möchte ich nochmal auf Hebräer 11 eingehen. Ja, der Glaube ist eine feste Zuversicht in das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, auch was dann kommt. Wo der Schreiber des Hebräerbriefes, könnt ihr euch gerne durchlesen, ich finde es super, nochmal einen Durchzug durch alle Propheten macht. Und schreibt, was die alles ausgehalten haben und was sie alles erlebt haben mit Gott. Und das sind doch unsere Glaubensvorbilder. Wir sind nicht allein, sondern wir haben unsere persönliche Erfahrung mit Gott. Wir haben das, was unsere Brüder und Schwestern uns heute erzählt. Wir haben die Bibel und können sehen, wie Gott handelt. Und ich finde es der Hammer, wenn man sich mal diese Perspektive vor Augen führt, wie Gott treu und gerecht jahrhundertelang, hunderte Male immer wieder mit der gleichen Botschaft kommt. Und sein Volk immer wieder aufruft, zu ihm zurückzukommen. Und selbst wenn er ihnen sagt, jetzt gibt's mal eine hinten drauf, dann sagt er im nächsten Satz, aber nicht für immer, sondern es gibt was Größeres und da will ich euch hinführen. Und das wird passieren und ich werde euch heiligen und dann wird es richtig geil. Und wir haben auch in der Offenbarung letztendlich des Johannes, ja, den Hinweis, dass es vor dem Ende dunkel wird. Und dass das aber nicht das Ende sein wird. Und auch da merke ich, ich habe nicht verstanden, was das heißt, Allmacht. Und was das heißt, Gott wird am Ende der Zeit siegen. Wenn man sich die Stelle mal durchliest, ja, und irgendwelche Marvel-Filme zum Beispiel anschaut oder sowas, ja, oder irgendwelche anderen Sachen, oder den Hobbit, oder Herr der Ringe oder sowas, das ist immer ein Kampf. In der Bibel steht es übrigens ganz anders drin. Dann steht irgendwann, Jesus kommt und dann ist vorbei. Jesus kommt und dann ist vorbei. Ja, dass der Erzengel Michael mit irgendwie sich da noch rumkloppt, ist an der Stelle eigentlich völlig egal. Jesus kommt und dann ist vorbei. Und das Universum, die Erde und alles flieht vor seinem Angesicht. Gott ist so drüber, Gott ist so drüber mit seiner Macht, dass es da keinen Kampf gibt. Der ist da und dann ist vorbei. Und hätte ich es kapiert, ich würde anders leben. Hätte ich es kapiert, ich würde anders denken, ich würde anders glauben und ich würde andere Sachen, noch andere Sachen sagen. Und das ist so unfassbar groß. Und das fällt mir genauso auf bei irgendwelchen jetzt hier wieder Entwicklungen mit Corona oder sowas. Ich habe dafür kein Verhältnis. Uns fehlt es anscheinend, dass wir wirklich kapieren, was das heißt. Aber das ist doch die Zusage, die für uns steht. Jesus kommt, zack, bumm, aus und wir haben Party. Wir sind dann mit reingenommen in die Herrlichkeit. Wir sind dann mit reingenommen durch seine Barmherzigkeit. Durch das, was er dann am Ostern, so knappe 33 Jahre nach Weihnachten, für uns gerissen hat. Ja, und daran sich festmachen. Das immer wieder sich auch selber klar machen. Das nicht zweifeln daran. Egal wie dunkel es ausschaut. Egal wie dunkel es ausschaut. Unsere Hoffnung ist, dass das hier eben nicht alles ist, sondern dass Jesus kommt und mit ihm die kommende Welt. Und dann werden wir unsere Fragen beantwortet kriegen. Bin ich auch sicher. Die Fragen, auf die wir hier keine Antwort kriegen, warum irgendwas so und so gelaufen ist, warum das sein musste, manche Sachen, warum manche Sachen nicht einfach weggegangen sind, obwohl alle dafür gebetet haben. Ja? Wo wir das nicht erklären können und wo wir hier auch keine Erklärung kriegen. Und übrigens auch das, ja, keiner hat gesagt, dass wir hier eine Erklärung kriegen. Keiner. Steht nicht drin. Da fühlen wir uns auch manchmal auch wie die kleinen Kinder. Man kann es nicht anders sagen. Und wir machen unseren Glauben damit kaputt, weil wir das dann plötzlich an Gott knüpfen. Und dann werden wir bitter. Hey, hast du aber nicht gesagt, was soll denn das jetzt? Was soll das, Gott? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dass er das Beste für uns tun wird. Das heißt nicht, dass wir das kapieren. Keine Ahnung. Und ich muss es auch nicht erklären können. Und das ist schwierig, das ist so hart, das auszuhalten, wenn es eben nicht gut ist. Wenn es eben nicht plötzlich eine wundersame Heilung gegeben hat oder sonst irgendwas. Was machen wir damit? Was heißt dein Glaube konkret? Dass wir uns nicht erbittern lassen, sondern barmherzig bleiben und weiter lieben. Wir wurden zuerst geliebt. Wir wurden zuerst geliebt und deswegen ist es uns möglich. Nicht, weil wir so toll sind. Uns nicht ermüden lassen und aufgeben, wenn der Weg unaufhörlich aussieht. Wir laufen keinen Sprint, wir laufen einen Marathon, egal wie lange er dauert. Und auch da nicht aus unserer Kraft, sondern die auf den Herrn trauen, bekommen neue Kraft und schwingen sich auf wie die Adler und laufen ohne zu ermatten. Uns nicht in Panik versetzen lassen, wenn mal wieder irgendwie die 15. Katastrophe kommt. Jesus kommt wieder und wir sind in seiner Hand. Ob wir das sehen, ob wir es kapieren, ist völlig egal. Wir sind in seiner Hand. Daran sich festzumachen. Und Advent ist eine gute Zeit, um sich mal auf den langen Weg nicht nur zu machen, sondern sich das wieder bewusst zu machen. Und wie gesagt, schaut euch oder macht euch mal bewusst, mit den ganzen Propheten, wie lange Gottes Weg war durch die Zeit, bis Jesus wirklich gekommen ist. Ja, bis er sich wirklich gezeigt hat. Und er hat halt nicht gesagt, ja, so in 700 Jahren komme ich, sondern es war völlig unklar. Was am Ende bleibt, ist, Gott steht zu seinem Wort. Und wenn wir auch aus meiner Sicht eins in der Bibel sehen, nichts wird ihn niemals davon abhalten. Nichts wird ihn abhalten. Der wird nicht ein Jota von seinem Weg abweichen. Es wird genauso kommen, wie Gott sich das vorgenommen hat. Genauso. Da wird es nichts geben. Irgendein Böser, der dann doch ein Bein stellt oder sonst was. Da lache ich drüber. Das sind dumme, kindische Gedanken, aber blöderweise sehen wir es immer und ich befürchte, es beeinflusst unseren Glauben. Gott ist so drüber. Gott ist so allmächtig, den hält nichts auf. Der hat sich bei Adam und Eva vorgenommen, was er machen wird, und er hat es durchgezogen. Und ich bin fest davon überzeugt, felsenfest, wenn Jesus keinen Bock gehabt hätte, hätte er am Kreuz gesagt, ich habe jetzt doch die Schnauze voll, keinen Bock mehr, und wäre runtergestiegen. Und hätte einfach alles fertig machen können. Ohne Probleme. Aber er hat es ausgehalten. Jesus war so konsequent, dass er es ausgehalten hat und dass er es durchgezogen hat. Gott ist konsequent. Keine seiner Zusagen. Keine seiner Zusagen. Keine seiner Zusagen wird da wegfallen. Keine einzige. Es wird ihn nichts ablenken. Es wird ihn nichts bremsen. Bin ich doch eine Woche zu spät gekommen. Das wird nicht passieren. Und Jesus wurde in der Mitte der Nacht geboren, als es wirklich am finstersten war. Ja, gibt auch schöne Untersuchungen, dass Israel da gerade in so einem totalen Verelendungsprozess war, als Jesus geboren wurde. Ja, diese Zeit, wo Jesus da gewirkt hat, da waren die am Ende. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig am Ende. Und so wird es auch sein, wenn er wiederkommt. Und ich glaube, wir können da, oder ich bin davon überzeugt, da können wir ruhig werden, ja. Und das ist doch auch die Zusage von Gott. Ich kann meine Angst, meine Unsicherheit, meine Verzweiflung über die heutigen Umstände bei ihm ruhen lassen. Das ist das, wozu wir aufgefordert sind. Das Schlimmste, was wir machen können, ist eben nicht zu Gott gehen. Ja, nee, das kann ich jetzt Gott so nicht sagen. Also, muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen, ja. Man muss schon immer schön Bitte und Danke sagen zum Herrn. Nein. Nochmal, schaut euch die Psalmen an, schaut euch Hiob an, schaut euch Jeremia an, wie die mit Gott geredet haben. Und Gott hat nicht gesagt, nee, es war jetzt aber ein bisschen schwach formuliert, mein junger Freund. Ja, so geht es nicht. Das hat er nie gesagt. Gott hält es aus. Das Schlimmste, was wir machen können, ist von ihm weggehen und nicht zu ihm kommen. Gott hält es aus. Wenn Gott es nicht aushalten würde, was wäre das für ein schwacher Glaube, der mit der Lebensrealität, die wir um uns sehen, nicht umgehen kann? Was wäre das für ein Glaube, wenn wir nur so einen Happy-Clappy-Gott hätten? Und je länger ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr merke ich, dass ich wirklich keine Angst vor tiefen, tiefen Fragen haben muss. Dass es eher etwas zeigt, dass ich damit nicht umgehen kann. Dass ich, natürlich hätte ich gerne eine Antwort auf die ganzen Sachen. Natürlich wüsste ich das Ganze gerne und könnte dann immer irgendwie schön klugscheißen, ja? Und den Leuten schon sagen, was alles passt und was nicht passt. Aber Gott hält es aus. Ja, auch da im Psalm, das ist nur Psalm 23. Und sollte ich auch wandern im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Ja, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das setzt auch voraus, nochmal, dass wir die Dunkelheit auch anerkennen. Und sie ist halt da. Wenn sie da ist und wenn wir das so erleben auch, ja, dann ist das in Ordnung. Man muss es ja auch mal sagen. Der sagt ja nicht, ja, und wenn ich mir einbilde, dass vielleicht Dunkelheit da ist, aber die ist ja gar nicht da, das Licht ist angegangen, sollte ich auch wandern im finsteren Tal. Ja, und gefühlt nach 1,5 Jahren, es ist halt einfach finster. Es ist halt einfach bitter und es ist ermüdend. Advent heißt auch wachsam sein und sich darauf vorbereiten. Ja, Jesus hat selber ein paar Beispiele gebracht, wo er sagt, die Diener, denen das anvertraut ist, ja, wenn der Herr außen Haus ist, die sollen wachsam sein. Und wenn da einer einpennt, dann hat er halt seinen Dienst nicht gemacht. Und der Herr kommt irgendwann wieder, ohne dass es einer weiß. Steht ja mehrmals drin, ja, dass wir keine Zeit und keine Stunde wissen. Und dass, wenn Jesus wiederkommt, dann kriegt er was mit. Dann ist es wie, wenn der Blitz ausgeht vom über den ganzen Himmel. Also keine Angst, wir werden es nicht verpassen. Ja, sondern es wird einfach völlig offenbar sein. Ja. Glauben im Advent heißt demnach auch, nicht müßig zu werden, sondern wie gesagt, sich festzumachen, immer wieder. Und wenn ich 1000 Mal hingefallen bin, und 1000 Mal reicht wahrscheinlich nicht, dann stehen wir halt auf. Ja? Immer wieder aufstehen. Und insofern weiß ich auch nicht, ob Advent jetzt wirklich besinnlich ist. Ja? Kann man sich schon schön machen. Aber ich weiß, dass es das wert ist. Ich weiß, dass es das wert ist. Weil unser Glaube und unser Leben mit Gott soll doch zur Reife gelangen. Und das heißt für mich auch, wenn wir jetzt nochmal auf manche so Panikmache des letzten Jahres eingehen, gerade in christlichen Gemeinden, warum ist es so weit? Und dann kommt der Herr wieder und Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich mich wirklich gefragt, was macht das für einen Unterschied, ob Jesus in 10.000 Jahren kommt oder morgen? Das darf doch für meinen Glauben keinen Unterschied machen. Für das, wie ich bete, wie ich heute lebe, warum sollte es einen Unterschied machen? Ich möchte gerne nochmal an die Geschichte von Luther erinnern. Was würdest du machen, wenn morgen die Welt untergeht, heute einen Apfelbaum pflanzen? Franziskus wurde gefragt beim Rasenmähen, was machst du denn, wenn du jetzt in der Stunde tot umfällst? Was hat er gesagt? Weitermähen. Einfach das Weitermachen. Es darf keinen Unterschied machen aus meiner Sicht. Warum sollte ich dann Panik kriegen? Für etwas, was ich sowieso nicht in der Hand habe und wo wir reingestellt sind. Ich bin heute genauso aufgerufen wie morgen, genauso aufgerufen wie am letzten Tag, Gott anzubeten und die Dinge zu tun, die er mir aufgetan hat. In aller Treue, mit aller Nachhaltigkeit, mich nach ihm auszustrecken. Ja, mich festzumachen an ihm. Wenn es dunkel ist, umso mehr. Wenn es dunkel ist, doch umso mehr. Sich festzumachen, zu merken, dass das hält und dass er meinen Zweifel aushält. Und dann überrascht zu werden, wenn er kommt, ja, und wirkt. Und dann auch den letzten einen Satz aus dem Vaterunser, der mir dann auch wieder bewusst geworden ist. Ich sage den immer so hin, Herr Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Passt schon, ne? Aber nicht so schnell. Und da denke ich mir doch, umso schneller. Umso bewusster, das will ich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gerade jetzt im Advent, gerade auch mit Blick auf das zweite Kommen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.